Bayern 1 präsentiert den Operettenboulevard mit Andrea Plattner. Jeden Samstag von 22 bis 23 Uhr.
Das New York Magazine hat Jonas Kaufmann beschrieben, Zitat, als Mann mit sexy Aussehen und der Lässigkeit eines Rockstars. Jonas Kaufmann begeistert als Sängerdarsteller in Aufführungen in Opernhäusern dieser Welt, als romantischer, als dramatischer Held mit kraftvoll schöner, farbenreicher Stimme. Einer der Tenöre unserer Tage, sozusagen Everybody's Darling der Oper. Das Genre Operette möchte für sich erobern, das hat er mir erzählt und das wird zu hören sein beim Open-Air-Konzert Ende Juli in seiner Heimatstadt München. Ein Konzertereignis mit Jonas Kaufmann, Sopranistin Annette Repko und Bassbariton Erwin Schrott. Die Vorfreude bei Jonas Kaufmann ist groß.
Wir haben alle drei großen Spaß, Musik zu machen. Ich denke, das merkt man unseren Aufführungen an und gerade in dieser Kombination, die für uns neu ist. Wir haben nie zu dritt auf der Bühne gestanden, ist das sicher nochmal besonders reizvoll und wir werden das Beste draus machen.
Das ist ja das erste große Open Air in Europa. Sie haben schon andere Open Airs gegeben in Amerika, auch in großen Rahmen. Aber es ist doch was anderes, glaube ich, wenn man da in München quasi in der Heimat steht und da singt und ein Auditorium vor sich hat von ein paar tausend Leuten. Das spürt man natürlich auch, das Feedback.
Ja, ganz klar. Ich sage eigentlich immer wieder, irgendwo muss es einem wurscht sein, wie viele oder wie wenig Leute einem zuhören. Man muss einfach sich selbst gerecht werden und das Beste geben, was man hat. Insofern kann man jetzt nicht sagen, ich mache es anders, weil da hoffentlich, ich glaube, 15.000 Leute oder sowas dabei sind. Aber das Tolle ist natürlich, man spürt das. Also man spürt ja, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber man spürt das Publikum auf die Distanz. Also auch im Opernhaus ist es so, dass man, das ist nichts Akustisches oder Optisches, dass man irgendwie jemanden sieht oder jemanden hört, aber man merkt sofort, während man auf der Bühne steht und singt, ob das Publikum bei einem ist oder nicht, ob einem die Augen und Ohren folgen oder ob die Leute abgeschaltet haben. Und das ist natürlich noch viel stärker, dieser subjektive, wie auch immer geartete Eindruck, den man da hat, wenn je größer die Menge ist, die da zusammensitzen. Und Sie haben schon erwähnt, der Königsplatz ist natürlich ein traumhaftes Ambiente und gibt natürlich da den perfekten Rahmen ab. Insofern ist da sozusagen genug Strahlung, menschliche vorhanden, um diese Gefühle wieder hervorrufen zu können.
Und da kommen wir zum Programm. Dieses Programm, das im Moment noch nicht ganz steht, wo es Andeutungen gibt, das ist aus den Bereichen Oper natürlich, auch Operette, Tango, was Herrn Schrott anbelangt, kommen wird. Wie aufgeschlossen sind Sie denn gegenüber Operette?
Es ist gar nicht so, dass das in irgendeiner Weise weniger anspruchsvoll, was jetzt das Stimmliche betrifft, wäre. Ganz im Gegenteil. Viele sind sogar noch viel fordernder, weil eben die Kombination aus, sagen wir mal, Leichtigkeit, die das Ganze ja immer haben soll, gepaart mit einer Orchestrierung, also einem großen Orchester wie bei Wagner, ist, und das macht es natürlich besonders schwer. Man muss also laut und kräftig und gleichzeitig zart und gefühlvoll sein. Und diese Kombination ist sehr schwierig. Aber ich meine, ich liebe Schauspielen zum Beispiel. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht und auch Heiteres hat mir sehr gelegen. Insofern ist die Operette sicherlich auch etwas, wo ich mich sehr wohlfühle. Leider muss ich nochmal sagen, in den großen Opernhäusern dieser Welt, in denen ich mich jetzt seit Jahren bewege, ist die Operette wahnsinnig kleingeschrieben und auch ich würde mir wünschen und habe auch feste Pläne, das irgendwie in die Tat umzusetzen, dass also die Operette mehr wieder in den Mittelpunkt des seriösen Musikbetrachters kommt. Viele berühmte meiner Kollegen, meiner Vorfahren haben also das immer wieder aufs Beste gesungen und auch aufgenommen. Also allen voran würde ich sagen Fritz Wunderlich und Rudolf Schock. Das heißt was. Also das bedeutet erstens, das war natürlich ausgezeichnet, aber zweitens bedeutet es auch, da kam nichts nach. Also scheinbar ist das immer weiter vernachlässigt worden und ich hoffe schwer, dass ich das möglichst bald ändern kann.
Wunderbar, freuen sich natürlich unsere Hörer. Gibt aber auch den Plácido Domingo, der das singt, den José Carreras, selbst Pavarotti hat es gemacht, wenn auch auf Italien. italienisch. Dein ist mein ganzes Herz beispielsweise. Aber auch Thomas Hampson und Simon Kinley-Side. Also es sind Kollegen da, die das singen.
Ja, aber wir sprechen jetzt von 2, 3 Ausnahmen. Also ja. Eben beispielsweise Dein ist mein ganzes Herz oder Freunde, das Leben ist lebenswert. Das sind eben so 2, 3 Nummern, die es bis heute geschafft haben. Aber es gibt ja so viel mehr. Also ob das jetzt Du bist für mich die Frau gewesen oder Oh Mädchen, mein Mädchen und so weiter. Du bist die Welt für mich. Und da gibt es so viele so tolle Sachen. Und die hört man eben nicht so. Und wenn, dann wirklich nur bei solchen Ereignissen, wie von dem wir jetzt sprechen, also solche Open-Air-Konzerte in Wien beispielsweise, hat Placido manchmal solche Sachen gesungen. Und das ist dann sozusagen ein Anlass, um sich auch mit diesem Kapitel zu beschäftigen. Aber es ist trotzdem noch zu wenig. Also ich meine, wir haben jetzt nicht vor, den ganzen Abend mit Operettenmelodien zu gestalten. Aber ich finde ganz klar, Operette hat ein Recht dabei, in so einem Abend dabei zu sein. Aber warum nicht auch mal einen ganzen Abend nur mit sowas gestalten?
Gut, dieses wunderbare Konzert, auf das wir jetzt warten, das bedarf schon gewisser Einstimmung natürlich. Sie gestalten nicht eine Partie durch, aber Sie haben doch dramatische Sequenzen dabei, auch sehr humorvolle vielleicht, ich weiß es nicht. Das heißt, man legt es ganz anders an.
Na klar, anders als in einer Oper. Sie haben schon erwähnt, man hat jetzt nicht den normalen Einstieg. Nein, hier haben wir sozusagen eine Aneinanderreihung von Höhepunkten mit der Schwierigkeit, am richtigen Punkt einzusteigen. Also sozusagen, man hat ja nur wenige Takte Zeit, die einem das Orchester vorgibt, um ganz in diese Rolle, in diesen Charakter, in diese emotionale Situation einzusteigen, um wirklich auch vollumfassend so ein Stück interpretieren zu können und nicht einfach nur das als eine Perle ansehen, die sozusagen Lieferant für 2 schöne Phrasen und 3 hohe Töne ist, sondern wirklich was auch darstellen und ausdrücken soll. Und es ist sogar dann noch schwieriger, als wenn man einen Abend alleine bestreitet, wenn man das zu mehreren macht, weil eben diese einzelnen Programmpunkte auch entsprechend aufeinander abgestimmt werden müssen, weil eben manche Dinge sehr fragil sind und sehr, sehr subtile Emotionen haben, sage ich mal, und andere wieder sehr explosionsartig, sehr extrovertiert, sehr laut, sehr kräftig sind. Und die sozusagen miteinander zu kombinieren, ohne dass das eine zu kurz kommt oder im Schatten des anderen steht, das ist einfach sehr schwierig. Also wir hoffen, dass wir da eben eine ideale Kombination finden, sodass wir, wie soll man sagen, den Staffelstab der Spannung an den nächsten abgeben können, ohne dass es da Verluste gibt.
Gerade habe ich vernommen, Sie werden auch moderieren, Sie werden auch sprechen zum Publikum. Ist es denn wirklich so?
Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Es wird mich nicht stören, muss ich sagen. Nachdem ich gerade in München ja wirklich sozusagen ein Heimspiel habe, wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, wenn einer was sagt, dann bin ich das. Aber das wäre Neuland für mich. Es ist mir manchmal passiert, dass man irgendwas, ich weiß neulich beispielsweise, habe ich einen Liederabend in Los Angeles in der Oper gegeben und da hat man mir vorher schon gesagt, ja, also pass auf, das Publikum da, die sind jetzt nicht gerade Spezialisten für Lieder und die werden wahrscheinlich nach jedem Lied klatschen. Und ich habe erst eine kleine Gruppe, die nicht zusammenhängend ist, von Liedern gemacht. Und es war wirklich so, dass die nach jedem Lied geklatscht haben. Und danach kam die Dichterliebe von Schumann. Das sind also 16 Lieder, die einfach teilweise wahnsinnig kurz sind, aber die vor allem einfach direkt ineinander übergehen, größtenteils. Also die auch voneinander abhängen. Und ich hatte wirklich Angst, dass die da mitten reinklatschen und mir dann sozusagen 16 Einzelstücke haben. Und dann habe ich halt das Publikum kurz begrüßt und mich bei ihnen bedankt, dass sie gekommen sind und vor allem, dass sie mich gleich so stürmisch mit Applaus bedacht haben. Und so sehr ich mich über den Applaus freue, so sehr müsste ich ihnen jetzt leider sagen, dass ich da jetzt 16 Lieder lang drauf verzichten möchte, weil das halt einfach ein Zyklus ist, der zusammenpasst und sie müssen sich das alles für den Schluss aufheben. Und die Leute haben das so geliebt. Also die waren wirklich so angetan, dass da jemand mit ihnen persönlich redet. Die haben das in keiner Weise übel genommen oder als Kritik empfunden, sondern eher als was Nettes, dass man sozusagen auch neben dem Singen irgendwie das Gefühl hat, man hat die Person besser kennengelernt, weil sie mit einem gesprochen hat. Und wenn so ist, dann warum nicht? Dann kann ich das in München gern auch machen.
Es passt zu diesem Abend, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass das passen würde. Von dem abgesehen, Sie haben gerade Amerika angesprochen, Sie sind ja vor kurzem an der Metropolitan Opera wieder aufgetreten, aber dieses Mal in einer Neueinstudierung. Und es war auch bei uns zu lesen, wie begeistert die New Yorker und nicht nur die New Yorker natürlich reagiert haben, einfach das ganze Publikum. Wie geht man damit um, wenn man so gefeiert wird?
Ja, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist nicht ganz einfach zu akzeptieren. Also ich, einer meiner berühmten Zitate sozusagen ist ja, meinen die wirklich mich, bezog sich darauf, dass ich vor 5 Jahren, glaube ich, oder 5,5 Jahren mittlerweile, mein Debüt an der Met gegeben habe in Traviata zusammen mit der Angela Giorgio und dort wirklich ein Nobody war, also zumindest in den USA ein sehr unbeschriebenes Blatt, nie in New York aufgetreten war und mit Sicherheit der Großteil dieser 3600 Menschen in der Met noch nie von mir gehört haben, geschweige denn mich gesehen. Und dann kam ich eben vor den Vorhang nach der Aufführung und das Publikum hat getobt und die sind aufgesprungen und also diese berühmten Standing Ovations gegeben. Und es war wirklich dieser Reflexmoment, wo man sagt, wer ist jetzt hinter mir auf die Bühne gekommen? Weil es kann ja nicht für mich sein. Nein, nein, schauen Sie, das ist aber wirklich so. Wenn man sozusagen sich über Jahre hinaus einen gewissen Ruf aufgebaut hat und eine Reputation erlangt hat, dann kann man sagen, okay, also wenn dann die Leistung stimmt, dann ist, ich will jetzt nicht sagen, erwarte ich einen Erfolg, aber es ist doch so, dass man irgendwo damit rechnet, dass das jetzt wahrscheinlich eine positive Resonanz mit sich bringt. Aber wenn man eben wirklich ganz und klar mit dieser Erwartung hingeht, ich bin nur der Partner oder also im positivsten Sinne der Partner, im negativsten sozusagen der Stichwortgeber für eine berühmte Sängerin. Es stellt sich dann heraus, dass die Leute wirklich einem zugehört haben und es einem ihnen sehr gefallen hat. Das ist schon toll. Und das war natürlich jetzt diesmal anders. Es ist klar, jetzt habe ich 5 Jahre lang dort regelmäßig gesungen und auch regelmäßig Erfolg gehabt. Dementsprechend habe ich schon gehofft, dass das Publikum auch meinen ersten Siegmund dort positiv aufnehmen wird. Aber wie das aufgenommen wurde, speziell nach dem ersten Akt, das war für mich auch wieder extrem überwältigend. Weil ich meine, es ist eine sehr ekstatische, es ist eine sehr, sehr begeisternde Musik, finde ich, im ersten Akt von Walküre. Aber nichtsdestotrotz ist es Wagner. Also es ist jetzt nicht irgendeine, ein Ding, wo jeder sagt, na ja, klar, das. Ja. Und der Vorhang fällt und das Publikum fängt an zu brüllen und zu schreien und zu klatschen und wir kommen auf die Bühne und das springt wie ein Mann auf und schreit Bravo, so als ob jetzt gerade irgendwie, ja eben, die berühmteste Arie der Welt zum 3. Mal hintereinander gegeben wurde, nicht? Unvorstellbar. Für mich, für einen Wagner vor allem, vollkommen unvorstellbar, diese Reaktion. Und das war wirklich ungeheuer, also war wie ein Rausch, der sich da durchgezogen hat, denn es ist in jeder Aufführung wieder passiert, dass also die nach dem ersten Akt sowas von ausgerastet sind, wie man so schön sagt. Also es liegt auch wahrscheinlich daran, dass sich amerikanisches Publikum anders begeistern lässt, komischerweise. Ich weiß nicht, was das ist. Man kann ihnen sehr viel Negatives nachsagen, aber offensichtlich ist diese berühmte Tellerwäscher-Geschichte, mit der richtigen Leistung kann man es in Amerika immer schaffen. Es scheint also auch hier der Fall zu sein. Also ohne Vorschusslorbeeren verdient zu haben, kann man da über Nacht berühmt werden, sozusagen.
Schwebt man dann nicht auf Wolke 7? Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann die Kritiken liest und generell Bodenhaftung gibt's natürlich, habe ich schon mal gelesen, auch durch die Familie, durch die Frau, durch die 3 Kinder. Aber wenn man dann mit Applaus nicht bestürmt wird, aber hochgehoben wird, das ist natürlich schon so eine Sache, wo man schauen muss, dass man sich wieder fängt.
Es ist natürlich, ich habe gesagt, euphorisch im Moment. Es ist wirklich was sehr erhebend ist und wo man sich wahnsinnig drüber freut in dem Moment, was einem natürlich auch sofort neue Energie gibt für den nächsten Akt und für weitere Aufführungen. Aber da darf man sich nie drauf ausruhen. Also das wäre der schlimmste Fehler, wenn ich jetzt immer noch zurückblicken würde und sage, ach, das war toll. Das geht ja sofort weiter. Also das ist ja ein unendliches Spiel. Sofort kommt der nächste Abend und man muss sich genauso beweisen. Da wird man natürlich an der Leistung des Abends gemessen und das ist es. Und dementsprechend muss man immer darauf achten und sofort, sobald die eine Aufführung vorbei ist, auf die nächste hinarbeiten, weil es eben wieder ein Gradmesser sein wird. Das ist das Schwierige, aber auch das Schöne an dem Beruf, dass es halt immer sehr abwechslungsreich ist und dass man sich immer wieder neu stellen muss und immer wieder neue Hürden nehmen muss und sich immer wieder neu motivieren auch muss. Das gehört alles mit dazu. Und also bisher habe ich das ganz gut gemeistert und Sie haben meine Familie erwähnt. Das ist sicher auch ein Grund, warum ich keine Probleme habe, irgendwo abzuheben, weil ich einfach die Musik und den Beruf, so sehr ich ihn liebe, doch seit ich Familie habe, nicht an allererster Stelle in der Wichtigkeit der Dinge meines Lebens sehe, sondern da gibt's einfach anderes, wofür ich noch viel mehr brenne.
Eine gesunde Einstellung hat nicht jeder, muss man dazu sagen. Bekommt man mit der Zeit oder ist einfach so bei Ihnen?
Ich war immer schon ein Familienmensch, aber ich muss sagen, natürlich verändert sich das, die Blickrichtung auch mit der Zeit. Wenn ich jetzt zurückdenke während des Studiums oder zu ganz Beginn meiner Karriere, habe ich natürlich sozusagen mein Leben hauptsächlich darauf abgestellt, dass ich auch für den nächsten Erfolg gekämpft habe. Aber ich habe halt mit der Zeit festgestellt, je lockerer man ist und je weniger schwer und wichtig man das nimmt, umso leichter fällt es einem dann auch, sich für diesen Moment wieder zu motivieren und in dem Moment auch wieder Kräfte freizusetzen, weil man eben vorher nicht ständig mit diesem Gedanken belastet ist, hoffentlich wird das wieder was und wenn das jetzt nichts wird, dann was mache ich denn dann? Und also weil sozusagen der momentane Erfolg der einzige Ansporn des Lebens wäre. Wenn ich aber noch während des Applauses mich darauf freue, nach Hause zu kommen, was leider nicht oft der Fall ist, aber doch zumindest manchmal, dann ist sozusagen die Aufführung schon wieder wesentlich weiter weg, als sie vielleicht bei jemandem ist, der danach ins Hotelzimmer geht und niemanden hat, den er anrufen kann und der halt sozusagen in dieser Isolation, die dieser Beruf auch oft mit sich bringt, lebt und nicht keine weiteren Freuden, weiß nicht, wie man es nennen soll, aber eben nichts anderes hat, was ihn wirklich im Leben hält und stärkt.
Es ist ja auch interessant, wenn Sie das ansprechen. Man steht auf der Bühne, hat den Applaus, dann schminkt man sich ab in der Maske und dann geht man ins Hotelzimmer. Und ist das einzig Negative vielleicht, dass man dann alleine ist, dass man in ein Loch fällt oder setzt sich das erst? Von Pavarotti weiß ich, der hat dann immer ein Hotelzimmer gehabt und seine Nudeln gekocht. Irgendwie hat er da, glaube ich, noch eine kleine Session gegeben, was weiß ich. Wie ist das denn?
Also mittlerweile kann ich das schon verstehen, was man von Pavarotti erzählt hat und was auch wirklich wahr ist, dass er also immer mit einer eigenen Küche entweder gereist ist oder im Hotel musste noch schnell eine Küche eingebaut werden. Und er hat vor allem wahnsinnig viele Lebensmittel immer selber mitgenommen. Also es ist nicht so, dass dann jemand für ihn irgendwie auf dem Markt die neuesten Sachen gekauft hat, sondern hat es immer von zu Hause mitgebracht, die Wurst und das Fleisch und die Nudeln und alles. Das war aber irgendwie so ein bisschen seine Methode, um irgendwo überall daheim zu sein, also seine Heimat mitzunehmen, so wie ein anderer vielleicht ein Bild mitnimmt oder irgendwelche Lieblingsgegenstände, die er sozusagen hat, um sich die, ja, bei mir ist es auch irgendwo so, also ich will jetzt nicht sagen, ich definiere mich übers Essen, so wie der berühmte Kollege, Gott sei Dank nicht so sehr, aber auch das ist zum Beispiel wichtig, ich koche wahnsinnig gern und deshalb habe ich also immer so ein paar kleine, ich bin ein Kaffeefanatiker und habe deshalb immer so eine kleine Kaffeemaschine dabei und einen Milchschäumer und eine Parmesanreibe und solche Sachen, so die Notausrüstung, so dass ich da sozusagen, egal wo ich bin, in dem Apartment überleben kann. Früher hat man ein Bild mitgenommen, heute hat man natürlich ganz viele Bilder auf dem Computer oder gar Filme und hat, also ich habe mehrere hundert Gigabyte an Musik zum Beispiel dabei, praktisch meine gesamte oder fast die gesamte Musikbibliothek zu Hause. Das heißt, wenn ich Lust habe, irgendwas zu hören, egal wo ich bin, dann habe ich das. Das sind natürlich alles Erleichterungen, die einem dieses Leben als umherziehender Darsteller ein bisschen leichter machen. Aber und nicht zuletzt die technischen Möglichkeiten, sich mit zu Hause zu verbinden über Skype. Beispielsweise kann man ja heute auch per Video kommunizieren und das macht es natürlich auch anders, als wenn man jetzt sozusagen nur ab und zu mal kurz spricht am Telefon. Alles das zusammen macht es einem einfacher, aber es macht es nicht leicht deshalb.
Wobei man ja sagen muss, der Beruf des Sängers an sich hat sich über die Jahre schon verändert. Peter Seifert hat mir vor einem Jahr oder zwei Jahren erzählt, dass die Anforderungen für ihn oder generell für den Sänger an sich gewachsen sind bei Proben, dass manche Regisseure fordern, dass man aussingt, dass man nicht mehr so sehr markieren kann, dass das an die Substanz der Stimme geht und so weiter. Wie sehen Sie es?
Ja, das kann ich jetzt nicht in voller Gänze bestätigen, muss ich sagen. Natürlich ist es schon so. Richtig ist, dass die Ansprüche anders geworden sind. Also ich weiß nicht, der ein oder andere Hörer kann sich vielleicht noch an einen Sänger namens Leos Lesak erinnern, der vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten einmal ein sehr bekannter Tenor war. Der hat mehrere Bücher geschrieben und wenn man sich diese Bücher mal zu Gemüte führt, ich habe Tränen gelacht, vor allem über die Momente, wenn er beschreibt, wie schrecklich dieses Sängerleben doch wäre, wie man da hin und her ziehen müsste und ständig an einem anderen Ort sein. Dort hat das anders ausgesehen. Die haben mehrere Kutschen voll mit Sachen gepackt und sind dann zum Bahnhof und um dann zum nächsten Hafen und sind dann mit dem Schiff nach Amerika gefahren. Dann hat die Met, früher war das ja das einzige große Opernhaus in USA, die haben sozusagen den Bildungsauftrag für das ganze riesige Land gehabt. Und die haben daraufhin eine Produktion genommen und sind mit einem Sonderzug durchs ganze Land gefahren. Das heißt, die waren 2 Monate unterwegs, aber immer die gleichen Leute zusammen, ganz gemütlich im Zug in die nächste Stadt. Dann haben sie da 2 Aufführungen gemacht, dann sind sie wieder weitergezogen. Und er hat gesagt, was für ein Stress das wäre, diese Reiserei und das im Schiff bis nach Amerika und ach, und also man kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Ja, also als heutiger Künstler kann man sich wirklich nur wundern, weil wir natürlich sozusagen wie selbstverständlich alle paar Tage im Flieger sitzen und woanders hinreisen, was auch von uns erwartet wird. Es ist nicht akzeptabel, dass ich sage, ich habe jetzt hier eine Aufführung und dort eine Aufführung und dazwischen, da mache ich mal nichts. Warum sollte man das? Man könnte ja ganz schnell, man ist ja in wenigen Stunden überall und kann dann schnell ein kleines Konzert in, was weiß ich wo, einschieben und wieder zurück sein rechtzeitig. Und wenn dann der Sänger sagt, ehrlich gesagt, ist mir das zu viel, dann wird man schon komisch angeschaut, weil wieso? Ich meine, das machen alle heute und das gehört dazu. Und es ist natürlich auch so, dass man in dem heutigen Geschäft den Platz, den man sich erarbeitet hat, zu verteidigen, muss man einfach regelmäßige Auftritte an den größten Häusern der Welt haben. Man muss an der Met singen, man muss in Wien, in Paris, in London und in Mailand und wie sie alle heißen, überall halt sein und präsent sein und dort überall sein Publikum bedienen. Das ist schon eine anstrengende Reiserei. Was jetzt die anderen Punkte betrifft, es ist natürlich schon so, dass auch die szenische Gestaltung einer Aufführung wesentlich umfangreicher geworden ist, wesentlich wichtiger vor allem geworden ist, teilweise aber eben auch sehr körperlich und sehr anstrengend, was dann wiederum zur Folge hat, dass teilweise die stimmlichen Anforderungen schwieriger zu erfüllen sind, weil eben sozusagen das rein körperlich-technische Bewegen manchmal der Stimmbildung im Weg ist. Das finde ich sehr schade. Und ich meine, so sehr ich manchmal manche moderne Produktion mag, bin ich auch bekannt dafür, muss ich doch sagen, die Wichtigkeit, die das mittlerweile in diesem Metier eingenommen hat, ist schon sehr seltsam. Also wenn Sie ein Programmheft von vor 100 Jahren anschauen, da werden Sie nirgendwo finden, dass da ein Regisseur erwähnt ist. Vor Toscanini ist noch nicht einmal ein Dirigent im Programm erwähnt worden. Das hat niemanden interessiert. Das war eine Oper, eine der Oper sind da die und die Sänger und das ist das, um was es ging. Es ging also auch nicht unbedingt um die Sänger, es ging vor allem um das Stück selbst und da hat niemand von einer Inszenierung gesprochen, weil es war ja selbstverständlich, es steht ja alles im Text drin, man weiß ja, wie es funktioniert. Man hat sozusagen irgendwo mit wenigen Mitteln, mit einfachsten Handgriffen eine Szene erstellt, die dann unsere Fantasie im Publikum zu einem kompletten Bild zusammengesetzt hat und das hat gereicht und wir treiben das heute immer mehr an die Spitze, dass es sozusagen noch realistischer und noch echter und noch naturalistischer, mit der Folge, dass wir dann immer wieder natürlich mit Schmunzeln Kritiken lesen, in denen Abhandlungen seitenweise über die Inszenierung und die Vergleiche mit anderen Inszenierungen und so weiter kommen. Und dann im allerletzten Absatz sind dann Dirigent und Sänger mit jeweils vielleicht einem Attribut erwähnt, halte ich für eine ziemliche Schieflage, weil der Regisseur steht nicht auf der Bühne am Abend. Das sind dann schon diejenigen, die singen und musizieren.
Sind wir ja jetzt bei diesem Konzert in München mit 3 Topstars der Oper und wir freuen uns sehr drauf. Es ist aber nicht so, dass es weltweit übertragen wird, wie jetzt bei der Metropolitan Opera in New York, wo 40 Millionen weltweit dabei waren. Aber das ist natürlich auch sehr wichtig, denn letztendlich geht es ja auch darum, mehr Jugend reinzuziehen, zu interessieren für Oper, sich damit auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Auch das ist wichtig.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich denke mal, der Grabgesang des Metiers Oper ist schon seit vielen Jahrzehnten in aller Munde. Nichtsdestotrotz lebt Oper immer noch und ich bin sehr überzeugt, wenn wir es richtig angehen, wird sie auch noch so manche weitere Krise überleben, weil es halt einfach ein sehr faszinierendes Medium ist. Etwas, was eine wahnsinnig umfassende Reizgestaltung ist, wo sozusagen so viele Dinge eine Rolle spielen und mit hineinspielen, dass man einfach sehr viele Menschen auf die unterschiedlichste Weise, wir haben es vorhin schon angesprochen, begeistern kann und die einen optisch, die anderen mehr szenisch, die Dritten rein musikalisch, was auch immer. Jedenfalls die Stimmung und den Zauber macht's aus. Und jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, auf dem Königsplatz sozusagen mal die Essenz zu zeigen, sozusagen wirklich nur das, was man aus der reinen Musik heraus an Emotionen gewinnen kann, ohne dass man Kostüme hat, ohne dass man Masken hat, ohne dass man irgendwelche Dekors im Hintergrund hat oder irgendwelche szenischen Handlungen hat, die das Ganze noch verstärken. Und das Faszinierende ist, manchmal ist es sogar intensiver, als wenn all diese anderen Dinge noch dazukommen, denn die lenken eigentlich nur von dem eigentlich Wichtigsten ab, nämlich der Magie der Musik, der Zauber, der sich aus diesen zum Leben erweckten Noten entwickelt.
Wir werden uns natürlich von diesem Zauber gefangen nehmen lassen, keine Frage. Schauen aber noch weiter in die Zukunft. Jetzt kommen erstmal die Opernfestspiele, viele Aufführungen. Wo führt der Weg von Jonas Kaufmann hin?
Ja, der Weg von Jonas Kaufmann, der bleibt natürlich sozusagen mehr oder weniger der alte. Es kommen immer wieder neue Partien dazu. In den nächsten Jahren sehr viele Sachen. Nichts von Wagner Neues. Die anderen vier großen Wagner-Partien, die mir noch fehlen, also die beiden Siegfriede in Siegfried und Götterdämmerung und die der Tannhäuser und der Tristan, die müssen noch ein bisschen warten. Die müssen noch ein bisschen reifen, bevor ich sie rauslasse. Aber es gibt gerade im italienischen Fach noch ganz viele Sachen, die zu entdecken sind. Viele Verdi-Partien, Ballo in Maschera, Trovatore, Macht des Schicksals oder Manolesco und Fanciulla del West und so weiter. Das sind alles Partien, die angedacht sind oder beziehungsweise teilweise schon fest im Kalender stehen. Wird also viele Rollendebüts geben in den nächsten Jahren. Dazu weiterhin alte Bekannte. Und ja, also natürlich auch an denselben Orten der Tat. Da wird sich auch nichts ändern, es sei denn, jemand erfindet ein neues Opernhaus. Open Airs sind immer drin, das ist klar. Das sind sozusagen, das ist der Staubzucker auf dem Programm. Da würde ich natürlich nicht Nein sagen, wenn wir das ein andermal wieder zusammenbringen.
Und Salzburger Festspiele natürlich, was Sie ja ausbauen wollen, soweit ich gehört habe.
Ja, die Salzburger Festspiele, die werden jetzt wieder intensiver in den Mittelpunkt rücken meiner Sommertätigkeiten. Das liegt einfach daran, dass der designierte Intendant dort Alexander Pereira, mein langjähriger Intendant im Opernhaus in Zürich ist und dementsprechend wir natürlich gemeinsam schon viele Pläne geschmiedet haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die nächsten 6 Jahre exklusiv in Salzburg bin im Sommer, aber wesentlich mehr, als es in den letzten Jahren der Fall war. Das ist keine Frage und es ist sicherlich auch ja nichts. Als Münchner ist man ja das Klima schon gewohnt und die 140 Kilometer rüber nach Salzburg, da ist man so gut wie zu Hause.
Inklusive natürlich Schnürlregen, das gehört dazu.
Genau,
der Schnell gehört dazu. Also ich wünsche Ihnen das Beste, Herr Kaufmann. Toi, toi, toi und ein gutes Händchen bei der Programmauswahl mit viel Operette.
Jawohl, keine Frage. Es wird alles drankommen, nichts kommt zu kurz.
Gut, wunderbar, danke schön.